In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, die Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Pharisäer und Zöllner, die alte, bekannte Geschichte, sie bilden das Gegensatzpaar in diesem heutigen Evangelium. Beim Pharisäer, da ist ja alles klar, seiner Gruppe wollte Jesus hier eine Lehre erteilen. Sie waren sehr von sich selbst überzeugt. Sie verachteten die anderen, die ja gar nicht besser sein können. Den positiven Part von beiden muss natürlich dann der Zöllner übernehmen. Er ist demütig. Er hat ein Gespür für seine Fehler. Vor Gott gibt er sie zu. Ihn bittet er um Vergebung. Auch in der Kirche gab es schon mal eine große Vergebungsbitte. Zu Beginn der Fastenzeit des heiligen Jahres 2000 setzte Papst Johannes Paul II. Einen Gottesdienst der Vergebung an. Er bat um Vergebung für die Fehler der Kirche in den ersten 2000 Jahren. Im Namen der Kirche bat er Gott um Entschuldigung für Fehlleistungen von Gläubigen. Fehlleistungen gegen Toleranz, gegen Ökumene, gegen Frieden und Menschenrechte, gegen die Würde der Frau. Diese Themen wurden in 7 Fürbitten angesprochen, vielleicht erinnern Sie sich. 7 ist die heilige und die heilbringende Zahl. Die Bitte um Vergebung sollte auch die Menschen heilen, die sich verletzt fühlen. Eine Vergebungsbitte steht auch immer für den Vorsatz und lass es mich in meiner Amtsführung besser machen. Erst ging Johannes Paul durch die heilige Pforte wie der Zöllner aus dem Gleichnis. Er blieb hinten stehen im Petersdom. Er sah nach unten. Er war mit seinen Gedanken bei sich und bei seinem Gott. Manche waren von diesem Gottesdienst beeindruckt. Andere glaubten, es sei zu wenig. Sie hätten gerne konkrete Dinge gehört. Ja, und das Ganze geschah im Jahr 2000, vor 22 Jahren bereits. 10 Jahre später, 2011, wurde dann mehr und mehr, allerdings durch öffentlichen Druck und durch die Courage von Pater Mertes am Canisius-Kolleg in Berlin, der ganze Sumpf an auch nach der Vergebungsbitte munter weitergehende Missbrauchsvertuschung offenbar. Gott sei mir Sünder gnädig, bittet der Zöllner. In der aktuellen Ausgabe der Jesuitenzeitschrift Stimmen der Zeit kritisiert Pater Mertes den Umstand, dass neuerdings innerhalb der Kirche von einer Täterorganisation gesprochen werde. Gott sei uns Sünder kollektiv gnädig. Mertes fragt, was es denn bedeutet, sich aufgrund von Mitgliedschaft einer Täterorganisation als schuldig zu bekennen. Zitat, bloße Mitgliedschaft, zumal dann, wenn man von Kindesbeinen an in sie hineingeboren wurde, macht nicht schuldig. Wenn sich dann herausstellt, dass die Kirche nicht nur heilig, sondern auch sündig ist, dann ist es allerdings ein schwacher Grund, bloß deswegen auszutreten, um selbst unschuldig zu bleiben oder Unschuld zurückzugewinnen. Mit dieser Begründung bin ich ja nur wieder bei mir selbst und nicht bei den Anliegen der Aufarbeitung. Soweit das Zitat von Pater Mertes. Ja, bei der Aufarbeitung geht es jedenfalls gerade nicht um mich, aber mit der Angst um mich, um meinen guten Ruf, um meine eigene Unschuld sind wir wieder beim Pharisäer gelandet. Die Angst um mich ist gerade einer der tiefsten Gründe für die Schweige- und Vertuschungsspirale, auch außerhalb der Kirche natürlich. Es braucht eben den Mut zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist dem Menschen, sagt Ingeborg Bachmann, zumutbar, auch wenn sie unangenehm ist und am eigenen Image kratzt. Dies gilt für den Einzelnen wie auch für gesellschaftliche Organisationen und Gruppen. Wenn wir uns mit der Wahrheit konfrontieren lassen, wird damit ein Läuterungs- und Erneuerungsprozess angestoßen. Die klassische Beichte sagt ja Reue und dann Vorsatz. Und Vorsatz wird meistens verwechselt mit Wunschdenken. Nein, Vorsatz ist, ich sehe realistisch meine Chancen und ich sehe realistisch, was ich tun kann und was ich ändern kann. Und deshalb dürfen wir vom synodalen Weg, der gerade auch dieses sich vorgenommen hat, konkret etwas zu tun, sonst bleiben alle Vergebungsbitten nur großes, heiliges Theater. Auch von der weltweiten Synode, die Papst Franziskus angestoßen hat, dürfen wir diesbezüglich gute Vorsätze erhoffen, die dann auch umsetzbar sind. Zurück zum Evangelium, die Erzählung vom Pharisäer und Zöllner besagt zwar, dass wir Gott nichts vormachen können und um die Wahrheit nicht herumkommen. Sie enthält aber zugleich die frohe Botschaft, dass wir Gott nichts vormachen brauchen. Seine Gnade genügt uns. Solo Dios basta, sagt Theresia. Und von Gottes Gnade leben wir ja alle, die wir hineingetauft sind in Tod und Auferstehung Jesu. Und das haben die Pharisäer immer gewusst, dass wir von Gottes Gnade leben. Die Zöllner haben es nicht immer gewusst oder verdrängt. Denn in der Hingabe seines Lebens hat Jesus alles, was wir nicht leisten können, das ist eben die Gnade, oder nicht leisten wollen, ja, er hat es weggeliebt. Und dennoch wird in der ersten Lesung, als Jesus Sirach, wir hörten es, Gott als der Herr des Rechts genannt. Und die Verwirklichung des Rechts will Gott als der Herr des Rechts, aber vor allem auch mit in unsere Hände legen. Wenn wir zu denen gehören, die sich Gott verbunden wissen, werden wir uns von ihm in Dienst nehmen lassen. Jesus Christus gibt uns als Herr seiner Kirche Kraft für unser Tun und Mut zur Selbsterkenntnis. Das können wir spüren, wenn wir uns darauf einlassen, und das gibt uns eine heilige Unruhe. Und wenn wir auf der Seite Gottes stehen, bewegt uns nämlich, was ihn bewegt. Ich schließe mit dem Hinweis auf den Oktober, der auch als Rosenkranzmonat gilt. In diesem altehrwürdigen und meditativen Gebet des Rosenkranzes bekennen wir betend, dass wir nicht genügend haben an Glaube, Hoffnung und Liebe. Wenn es in der Einleitung zu den Gesetzen heißt, der in uns den Glauben mehre, Jesus, der in uns die Hoffnung stärke, Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Ja, da fehlt immer noch etwas, einiges. Da ist noch nicht alles erledigt. Packen wir es an.